Das Thema, was wir in diesem Monat haben, heißt ja gemeinsam statt einsam. Und es soll ja darum gehen, dass die Gemeinschaft in der Gemeinde wächst, gefördert wird und wir aus dieser Gemeinschaft große Freude und große Kraft gewinnen können. Heute soll es unter diesem Thema um das Thema das Miteinander der Generationen in der Gemeinde gehen, von Generation zu Generation. Was sind Generationen? Ich habe mal im Internet nachgeschaut, also die Definitionen, die es da gibt, sind sehr kompliziert, sehr schwierig und deshalb will ich sie gar nicht verwenden heute. Aber wenn wir uns das einfach mal am Beispiel einer Familie anschauen, dann sehen wir schon, um was es geht. Wir werden geboren und gehören dann zur Generation der Kinder und der Jugendlichen, wenn wir aufwachsen. Wir wachsen auf, wir heiraten und bekommen selbst wieder Kinder und das ist dann die nächste Generation. Und wir selbst wechseln sozusagen hinüber von der Generation der Kinder und Jugendlichen in die Generation der Eltern. Und das ist eine relativ lange Generation, die mittlere Generation, die Generation der Eltern. Und dann wachsen unsere Kinder auf und bekommen selbst auch wieder Kinder, heiraten, bekommen Kinder, gründen eine Familie. Und dann ist wieder eine neue Generation da und wir selbst gehören zur Generation der Großeltern, der Eltern, der Senioren. Also Generationen sind irgendwie Altersgruppen, die wir in der Gesellschaft finden und die wir auch in der Gemeinde finden. Wir wachsen von einer Generation in die andere hinein. Und das hat etwas mit dem Verlauf unseres Lebens zu tun und mit dem Älterwerden. Und das gilt natürlich auch für solche Menschen, die keine Familie gründen, die nicht heiraten oder keine Kinder haben. Wir wachsen oder wir werden durch unser Älterwerden von einer Generation in die andere hineingetragen. Und diese Veränderungen, die wir an uns selbst spüren, denen wir auch unterliegen, bringen eine Menge von Veränderungen mit sich. Auf der einen Seite verändern wir uns selbst. Wir werden älter, unser Leistungsvermögen ändert sich, unsere Belastbarkeit, unsere Gesundheit. Und zunächst geht es, wenn man noch jung ist, eigentlich ständig bergauf. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es auch wieder bergab geht. Aber nicht nur wir selbst ändern uns, sondern auch die Welt um uns herum ändert sich. Wir leben in einer Zeit des rasanten Fortschritts. Die junge und die mittlere Generation, so ist das sicher unsere Erfahrung, geht mit diesem Fortschritt sehr locker, sehr leicht, sehr offen und sehr unbefangen um. Und die Jungen nutzen die modernen Kommunikationsmittel unbefangen, sicher und sie lernen mit diesen neuen Geräten, mit diesen neuen Systemen umzugehen. Und sie entwickeln dabei eine neue Sprache, neue Vorstellungen, haben für ihr Leben neue Ziele, neue Wertvorstellungen. Sie leben einfach anders. Und sie dürfen das auch, weil das hat bis jetzt noch jede Generation, jede neue Generation gemacht. Und ich habe mal eine Predigt gehört oder ein Video gesehen, wo der Pastor das verglichen hat mit dem Beispiel oder dem Gleichnis Jesu von dem jungen Wein in neuen Schläuchen. Der junge Wein braucht eine Rahmenbedingung, in der er sich entfalten und ausgären kann, reifen kann. Und so gilt das auch für die jungen Leute. Deshalb, es ist richtig, wenn die junge Generation etwas Neues unternimmt und Neues tut. Aber wir, und jetzt spreche ich mal von wir, die ältere Generation, wie kommen wir mit diesen Veränderungen zurecht? Wenn wir ehrlich sind, mit vielem Neuen kommen wir einfach nicht mit. Und ihr, das sage ich euch, die ihr jetzt jung seid, wenn ihr mal 77 seid, werdet ihr auch feststellen, dass ihr manches nicht mehr so mitkriegt, wie mir das heute auch geht. Und wir halten auch manches, was sich da so entwickelt, für falsch, für gefährlich, für zerstörerisch, aber das Neue überrollt uns. Und das führt zu Konflikten und Auseinandersetzungen unter den Generationen und bis hin zur Entfremdung. Und man spricht ja nicht zu Unrecht von einem Generationenkonflikt. Und das ist genau das, was Gott nicht will. Bitte die nächste Folie. Das ist genau, was Gott nicht will. Er will nicht, dass Generationen untereinander in Konflikten leben. In Maleachi 3, Vers 23, am Ende des Alten Testaments steht, Gott wird das Herz der Väter, oder sagen wir besser, der Eltern, den Kindern wieder zuwenden und er wird das Herz der Kinder den Eltern wieder zuwenden. Ist das nicht eigentlich ein schreckliches Wort? Wenn sich Streit und Konflikt unter den Generationen, selbst in der eigenen Familie, so stark und so unversöhnlich entwickeln kann, dass selbst Gott sagt, jetzt geht es nicht mehr so weiter, dass er die Herzen wieder zueinander wenden muss, dass die Menschen es nicht mehr selbst schaffen, diesen Konflikt untereinander zu begraben. Gott selbst sorgt für Versöhnung unter den Generationen. Und wir wollen dieses Wort sehr ernst nehmen, weil es eine große Auswirkung hat. Und ich möchte euch bitten, wenn einer von euch den Eindruck hat, dass er mit seinen Eltern, seinem Vater oder seiner Mutter nicht im Einklang lebt, dann sollten wir dieses Wort, dass Gott uns helfen wird, auch diesen Konflikt zu überwinden, sehr ernst nehmen und dementsprechend handeln. Und nicht zuletzt heißt das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir gut gehe und du lange lebst auf Erden. Welchen Segen, welchen Reichtum vergeuden wir, oder welchen Reichtums berauben wir uns, wenn wir sozusagen die Versöhnung mit unseren Eltern nicht suchen und nicht leben. Lasst uns das ernst nehmen. Aber auch das Leben in der Gemeinde ist von der Gefahr der Unversöhnlichkeit unter den Generationen nicht ausgenommen. Ich kenne viele Gemeinden, in denen es starke Auseinandersetzungen gibt zwischen der jungen und der älteren Generation über die Art des Gottesdienstes, über die Musik, über den Beginn, über dieses und jenes. Und es sind alles eigentlich Nichtigkeiten, aber die führen dazu, dass die Unversöhnlichkeit regiert. Und das ist nicht der Wille Gottes. Und deshalb ist die Frage, was sagt uns die Bibel über das Zusammenleben der Generation innerhalb der Gemeinde? Wie sollen wir miteinander umgehen? Und dazu möchte ich drei Kernaussagen der Bibel in den Mittelpunkt stellen. Die nächste Folie bitte. Gott sagt im zweiten Mosebuch, oder dort steht die Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch. Und im Verlauf dieser Begebenheit, die uns da berichtet wird, kommt es zu einem Gespräch zwischen Gott und Mose. Und an einer Stelle sagt Mose, wenn ich jetzt zu meinen Leuten zurückkehre und ihnen sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt, dann werden sie mich fragen, wer ist denn der? Wie heißt denn der? Wer ist denn das? Was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott antwortete ihm, sag ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich nennen in allen Generationen. Was heißt das? Wenn Gott hier Abraham und Isaak und Jakob in einem Atemzug nennt, dann sieht ihr die Geschichte dieser Familie auch in einem großen Zusammenhang. Er sieht nicht nur Einzelpersonen, sondern er sieht die Geschichte dieser Familie. Und er sieht, dass diese Generationen aufeinander folgen, miteinander oder zusammengehören und dass wir sie nicht einzeln und sozusagen isoliert betrachten dürfen. Und es gibt noch ein zweites. Diese Generation Abraham, Isaak und Jakob waren ja Generationen, die vor Mose gelebt haben. Also es ist für Gott wichtig, dass jede Generation auch darauf schaut, welche Generationen waren vor mir, wo komme ich her, wer hat vor mir das Reich Gottes gebaut. Und das gilt auch für die Gemeinde. Gott sieht uns zusammen als Generation in unserer Gemeinde. In meiner früheren Gemeinde in Augsburg haben sie vor einer Zeit, so habe ich es gelesen, einen Anbetungsgottesdienst gefeiert, der von Jungen und Alten vorbereitet und gestaltet wurde. Und der Titel dieses Gottesdienstes war: Die Jungen sind nicht nur die Zukunft oder nicht die Zukunft der Gemeinde und die Alten sind nicht nur oder nicht die Vergangenheit der Gemeinde, sondern beide sind die Gegenwart. Und deshalb, wenn wir um das Miteinander der Generation in der Gemeinde uns darum kümmern, darüber sprechen, dann müssen wir sehen, dass es nicht um ein Nebeneinander der Generationen geht, sondern um ein Miteinander, ein Leben in der Begegnung. Es reicht nicht aus, wenn sich jede Generation in der Gemeinde isoliert sieht als ihre Generation. Wir haben, wenn wir das mal anschauen, wir haben die Sonntagsschule und die Kinderarbeit, wir haben die Jugendgruppen, wir haben die Männergruppen, wir haben die Frauengruppen, wir haben die Erwachsenenkreise und schließlich irgendwann noch oder Männergruppen, Frauengruppen und zum Schluss haben wir dann eben noch den Seniorenkreis. Und es besteht durchaus die Gefahr, dass sich jede Gruppe isoliert sieht innerhalb der Gemeinde. Wir sind die Gemeinde, aber wir sind die Männer und wir sind die Frauen und wir sind die Senioren. Ich glaube nicht, dass das Gottes Absicht ist für das Zusammenleben der Senioren in der Gemeinde, der Generation in der Gemeinde, sondern Gott möchte, dass sich die Generationen begegnen, dass sie schon ihre eigenen Interessen und Vorstellungen haben, weil sie leben ja auch jede Generation in einer für sie eigenen Situation und Rahmenbedingungen, die nicht die anderen auch betreffen. Aber trotzdem, es muss ein übergreifendes Bewusstsein geben, dass wir alle zusammengehören. Wir sind die Generation der Lebenden. Und Gott ist ein Gott der Generation, so sagt uns dieses Wort. Und er will, dass diese Generation miteinander leben, sich gegenseitig im Blick haben und auch sich gegenseitig wirklich begegnen. Was das heißt, darüber werde ich nachher noch mal einiges sagen. Keine Generation soll sich nur sich selbst sehen und sich isolieren. Wir gehören alle zusammen. Wir sind die Gegenwart. In dem Wort dem Wort Gottes von dem Rückblick auf Abraham und Isaak, Jakob, sagte ich schon, bringt Gott einen Rückblick auf die Generationen, die schon vergangen sind. Und das, finde ich, ist auch ganz wichtig, dass wir das in der Gemeinde im Auge haben und lernen und auch immer wieder im Blick sehen. Bitte die nächste Folie. Im Epheserbrief heißt es: Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Und im ersten Petrusbrief heißt es: Lasst euch als lebendige Bausteine zu seinem Haus aufbauen, das Gott gehört. Gott baut sein Reich durch die Jünger aller Generationen. Und Paulus sagt, der Tempel des Herrn, der auf dem Eckstein, auf dem Fundament Jesus Christus gegründet ist, wächst zu einem Bau heran, wächst zu einem Bau hoch. Und wenn wir heute sagen, wir bauen das Reich Gottes, dann könnten wir mal fragen, in welchem Stockwerk bauen wir denn heute eigentlich? Wenn hier der Petrus sagt, lasst euch als lebendige Bausteine einordnen, dann ist das Fundament hier unten und jetzt kommt Baustein, Stockwerk auf Stockwerk auf Stockwerk auf Stockwerk, über Jahrtausende hinweg. Und deshalb ist es wichtig, dass wir neben aller Freude an der Gegenwart, neben aller Freude an dem Leben, was wir heute haben, den Blick nicht verlieren, dass wir auf dem stehen, was andere gebaut haben. Als Jesus bei seiner Himmelfahrt den Jüngern den Auftrag gab, geht hin in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern, da haben diese Menschen den Auftrag angenommen und sind gegangen. Und das hat sich im Lauf der Jahrhunderte wiederholt. Und so ist der Glaube, so ist das Evangelium von Palästina oder von Israel aus, vom vorderen, also von Kleinasien aus, hinausgetragen worden in alle Welt, bis zu uns. Woher hätten wir denn heute den Glauben an Jesus, wenn nicht diese Männer damals gegangen wären und Frauen über die Jahrhunderte weg gegangen wären und den Glauben weitergebracht hätten? Und wenn nicht unsere Eltern, unsere Vorfahren den Glauben bewahrt hätten und sich dem Evangelium immer wieder hingegeben hätten? Wir stehen auf dem, was andere vor uns gebaut haben. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir schon im 117. Stockwerk oder noch höher, was weiß ich. Aber lasst uns daran denken, andere haben vor uns gebaut und wir bauen weiter. Aber wir dürfen das, was andere vor uns gebaut haben, nicht gering achten. Wir dürfen es nicht sozusagen als unwert achten, sondern wir sollten die Männer und die Frauen, die das früher gemacht haben, wirklich sehr schätzen und sehr ehren und ihnen dankbar sein dafür, dass sie den Glauben weitergegeben haben und dass wir den Glauben von ihnen auch dann übertragen bekommen haben. Wir stehen also auf dem Fundament, das Gott gelegt hat in Christus, und wir stehen aber auch auf dem Bau, den die Menschen Gottes über die Jahrhunderte hinweg weitergebaut haben. Am letzten Sonntag waren wir, der Günther Müller und die Monika, und wir, Sigrid und ich, in einer Konferenz in Fullendorf im Schwarzwald, die sich auch mit diesem ganzen Thema beschäftigte. Die hatte den Titel als Konferenzmotto 55 plus, eine Generation im Aufbruch. Oho. Und ich will euch nur sagen, das war eine wirklich sehr schöne Zeit und wir haben dort auch sehr ausgiebig Lobpreis gemacht. Und es war laut, es war jubelnd, die Leute haben getanzt, sie sind gesprungen, sie haben sich umarmt. Und das waren alles Leute um die 60, um die 70, teilweise auch um die 80. Da ist noch was drin in dieser Generation. Und in einem Vortrag haben wir auf dieser Konferenz von St. Patrick gehört, einem irischen Mönch. Er hat die Kirche von Irland gegründet. Und wenn man hört, wie diese Kirche gelebt und gearbeitet hat, dann kann man nur sagen, das ist ja so modern. Das ist ja so, wie wir uns das wünschen. Und das geschah im 5. Jahrhundert. Ich will euch nur sagen, die Geschichte der Gemeinde Gottes über die Jahrhunderte hinweg ist so voller Leben, so voller Wert, so voller Schätzen, dass es bei allem Beachten der Gegenwart, für das ich sehr eintrete, wir nicht vergessen sollten, was haben andere uns überliefert. Und ich werde nicht müde, auch immer wieder davon zu sprechen, lasst uns doch beginnen, diese Schätze, die andere uns überliefert haben, lasst uns doch beginnen, diese Schätze zu entdecken. Schätze an Liedern und Gedichten, an Andachten, an Zeugnissen, Beweise und Zeugnisse der Menschen, die von ihrer Liebe und Hingabe an Jesus berichtet haben. Wir haben heute viele schöne Lobpreislieder, viele schöne Anbetungslieder die ich sehr liebe. Manche nicht so sehr, aber viele schon. Aber wie wir schon gehört haben, Lobpreis ist keine Erfindung der Neuzeit. Lobpreis ist eine Haltung, die Ehre Gottes sucht, die sich durch die ganze Bibel hindurchgezogen hat, bis in die Anfänge des Volkes Israel. Und ich denke manchmal, wir singen das wunderschöne Lied, du warst das Wort bei Gott am Anfang. Und dann kommt der Refrain, der Vers, was für ein schöner Name das ist. Was für ein schöner Name das ist, der Name Jesus. Das ist ein ziemlich neues, schönes, modernes Lied. Wenn ich dieses Lied singe, kommt mir immer ein anderes Lied in den Sinn, was meine Großeltern und vielleicht sogar meine Urgroßeltern in einem Chorlied gesungen haben. Und dieses Chorlied hatte den Text: Jesus ist der schönste Name aller, die auf Erden kamen. Huldreich, prächtig, tugendsam über alle anderen Namen. Seiner großen Herrlichkeit gleicht kein Name weit und breit. Dieses Lied, man höre und staune, stammt von Johannes Schäffler. Und Johannes Schäffler hat gelebt von 1624 bis 1677. Aber ist das nicht total modern, was in diesem Lied ausgedrückt wird? Wir könnten es sozusagen nahtlos an dieses Lied, was wir kennen, singen. Es hat eine wunderbare Melodie, es hat einen wunderbaren Text, auch in den weiteren Strophen. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn es darum geht, die Schätze unserer Vorfahren zu heben, diese Schätze kennenzulernen und vielleicht auch mit in unseren Anbetung und unseren Lobpreis hineinzunehmen, sie zu integrieren. Und vorhin, als wir den Lobpreis hier gesungen haben, kam mir auch nochmal so in den Sinn, wir sind hier als Gemeinde zusammen und singen. Aber wir sind vereint in dem Chor unserer Vorfahren, in den Chor der Generation vor uns. Und wir sind vereint mit den himmlischen Chören. Und wenn wir alles das sozusagen sehen, dann ist das ein Lobpreis, der unüberschaubar und unüberhörbar ist. Lasst uns diese Perspektive auch haben, dass wir nicht die Ersten sind und noch nicht die Alleinigen sind, sondern dass wir den Herrn loben in einem großen Chor, der über alle Zeiten und über Raum und Zeit hinweg geht. Zum dritten Gedanken, wie sollen wir als Generation in der Gemeinde miteinander umgehen? Zunächst einmal gilt die Anweisung, und jetzt brauche ich bitte Folie 5. Zunächst einmal gilt die Anweisung, dass einzelne Aussagen oder dass viele generelle Aussagen in der Bibel da sind über den Umgang untereinander. Liebet einander, achte einer den anderen höher als sich selbst und so weiter. Aber es gibt auch Aussagen, die speziell für den Umgang der Generation etwas aussagen und die uns da leiten wollen. Eine, die ich ganz besonders wichtig finde, ist, die Paulus im Korintherbrief sagt, denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern, und Luther sagt Zuchtmeister, hättet ihr deswegen noch lange nicht 1000 Väter und Mütter. Und im Essen Thessalonicher schreibt Paulus, wir sind mit euch umgegangen wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Was eine Gemeinde braucht, sind Väter und Mütter in Christus. Erzieher sind gut, Lehrer sind gut, Aufpasser sind gut. Aber wenn eine Gemeinde keine Väter und Mütter in Christus hat, dann ist sie sehr arm und dann fehlt dir etwas ganz Entscheidendes. Wir haben ja uns hier als Gemeinde das Ziel gesetzt, in jedem Monat eine Taufe zu haben. Und ich hoffe auch, dass Gott uns das so schenkt. Und ich bin überzeugt, dass sich eine ganze Reihe von Menschen taufen lassen wird. Aber wo sind diejenigen unter uns, die diese jungen Menschen im Glauben, ob sie vom Lebensalter älter oder jünger sind, diese im Glauben jungen Menschen dann persönlich aufnehmen, sie betreuen und sie pflegen und hegen wie ein Vater oder eine Mutter? Und wo sind die Väter und Mütter unter uns, die auch die vorhandenen Geschwister der Gemeinde im Glauben pflegen und hegen und ihnen auf die Beine helfen? Wir brauchen Väter und Mütter in Christus, die Menschen voller Liebe und voller Barmherzigkeit sind und die es in die Gemeinde hineintragen. Väter und Mütter sind Menschen, die sich hinter andere stellen und die sagen, ich vertraue dir, du kannst das, steh wieder auf, geh weiter, ich begleite dich und helfe dir. Sicher haben wir solche Geschwister unter uns, aber wir brauchen noch mehr. Und wir müssen diesen Dienst des Vater- und Mutterseins an dem Einzelnen sicherlich einen großen Stellenwert in unserem Gemeindeleben einräumen. Väter und Mütter in Christus zu sein, im geistlichen Sinne, nicht im biologischen Sinne. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob du leiblich gesehen ein Vater oder eine Mutter bist. Väter und Mütter sein heißt im geistlichen Sinne, andere Kinder, andere Menschen auf sein Herz zu nehmen. Der zweite Punkt, gegenseitige Wertschätzung als Prinzip des Zusammenlebens der Generation in der Gemeinde. Durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, schreibt Paulus im Philipperbrief. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Meinung eines anderen, auch in der Gemeinde, höher gelten zu lassen als diese eigene Meinung, braucht manchmal ganz schön Mut und auch ganz schön Disziplin. Höflichkeit, Rücksichtnahme üben, die Last des anderen tragen, gegenseitige Wertschätzung. Im 1. Mose steht ein Bibelvers, den man sich gar nicht mehr zu sagen traut. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren. Man traut sich das kaum noch zu sagen, weil es so altmodisch klingt. Das ist sozusagen die Wertschätzung, die man den Älteren gegenüber üben soll, die man den Eltern gegenüber entgegenbringt. Aber das geht auch in umgekehrter Richtung. Es ist nicht nur so, dass die Älteren sich hinstellen können, ich möchte jetzt mal alle Wertschätzung, die so in der Gemeinde vorhanden ist, auf mich ziehen, sondern im Brief an den Timotheus schreibt Paulus, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du tust. Also es gibt auch eine Wertschätzung, die die Älteren Jüngeren gegenüber ausüben müssen und zu der sie verpflichtet sind. Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Luther schreibt, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Es gibt auch ein Verhalten der Älteren oder der Eltern in dem Sinne hier, das nicht nach dem Willen Gottes ist im Blick auf die Behandlung und den Umgang mit ihren Kindern, sondern es gilt auch da Wertschätzung, Respekt, Liebe und wirklich die Bereitschaft, das Wohl des anderen zu suchen. Normale Eltern machen das, aber man kommt auch manchmal in die Situation, wo man da vielleicht doch ausrastet. Erfahrung mit Gott weitergeben, ein anderer Punkt, der das Zusammenleben der Geschwister in der Gemeinde kennzeichnet. An einer anderen Stelle lehrt die Bibel, dass wir den Auftrag haben, das Wort Gottes und die Gotteserfahrung in unserem persönlichen Leben an andere Generationen weiterzugeben. Im 5. Buch Mose heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du vor deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen wird, was sind denn das für Zeugnisse und Satzungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, dann sollst du sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten heraus. Und damit beginnt das Erzählen der Älteren, der Väter oder auch der Großväter der älteren Generation, das Erzählen der gewaltigen Heilsgeschichte, die Gott mit seinem Volk durchschritten hat und in die auch wir durch das Kommen Jesu Christi, unseres Heilandes, einbezogen sind. Und wir reden vielleicht nicht so sehr von dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, aber in unserem eigenen Leben gibt es so viele Dinge, die wir unseren Kindern und der jungen Generation oder auch der mittleren Generation weitergeben können als Zeugnis davon, wie der Herr uns bewahrt und geführt hat. Wie könnte das geschehen? Es geht darum, dass sich die Generation, jetzt komme ich nochmal auf das Miteinander in der Begegnung, es geht darum, dass sich Generationen einander begegnen und dass sie voneinander auch was wissen. Nochmal, mir geht es nicht darum, dass man sich nur damit beschäftigt. Jede Generation hat ihre eigenen Interessen. Aber es muss daneben auch eine Begegnung werden oder geben, in der man zu einem Gegenüber sozusagen sich entwickelt. Wir hatten in unserer frühen Gemeinde einmal als ältere Generation die Jugendlichen zu einem schönen gemeinsamen Essen eingeladen. Und um das Essen kümmerte sich die ältere Generation und um die Getränke kümmerte sich die Jugend. Und die Jugend hat wunderbare Cocktails gemacht. Also nicht nur Limo da im Supermarkt gekauft, wunderbare Cocktails, mit denen sie dann ihren Beitrag zu diesem Fest geliefert haben. Und dann kamen wir während des Essens oder auch danach davon, dass einige Ältere mal aus ihrem Leben erzählten. Und der Höhepunkt war, dass unser Bruder Gottlieb Endras damals im Alter von ungefähr 90 Jahren erzählte, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg von Hamburg bis nach München gelaufen ist, um wieder bei seiner Familie zu sein. Und das hat die Jugendlichen sehr interessiert. Ein anderes Beispiel: auf einer Gemeindefreizeit haben wir ein Speed-Dating gemacht. Die meisten wissen sicherlich, was das ist. An einer langen Tafel sitzen sich zwei Generationen gegenüber. Hier sitzen die Älteren und hier sitzen die Jüngeren, Jugendliche und so weiter. Und jeder hat dann 5 Minuten oder 3 Minuten, je nachdem, wie lange die Geschichte dauern soll, Zeit, dem anderen Fragen zu stellen oder sich selbst befragen zu lassen oder miteinander zu sprechen. Und nach 3 Minuten wechselt eine Seite. Das heißt, es ist von da, die Älteren bleiben sitzen und die Jugendlichen wechseln von da nach da und dann von da nach da und von da nach da. Und der Letzte, der hinten rausfällt, der geht dann wieder nach vorne, sodass die Reihe wieder komplett ist. Jede Gesprächsrunde hat nur 3 Minuten gedauert. Aber du hast in dieser Zeit so viel erfahren von deinem Gegenüber, das glaubst du nicht. Und das hat für die Zukunft des Umgehens miteinander, dass sich gegenseitig kennenlernst, dass sich gegenseitig begegnens, sehr viel ausgemacht. Man kannte sich einfach. Und dann, das hatte ich schon angesprochen, Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Das ist auch ein Auftrag aus der Bibel. Und das könnte auch heißen, dass wir nicht nur Lieder gemeinsam singen, sondern dass wir sie vielleicht auch immer gemeinsam aussuchen. Und dann, dass man erzählen kann, was einen mit diesem Lied verbindet. Ich habe mich unter den Klängen eines Liedes bekehrt. Das Lied heißt, fröhlich ziehe ich meine Straße, hier durch dieses Jammertal. Mein Herrn, ich nimmer lasse, er bewahrt mich überall. Und in der letzten Strophe dieses Liedes heißt es, willst auch du so glücklich werden, arme, friedeloses Herz, lass die Treiber dieser Erden, die dir bringen, Leid und Schmerz. Jesus nur kann dich beglücken, füllt das Herz mit seiner Lust und dann er, komm, oh komm, an seine Brust. Genau, den Text weiß ich jetzt nicht mehr. Im Übrigen, diese Wortwahl, die in diesem ganz alten Lied enthalten ist, entspricht haargenau der Wortwahl, die wir heute in vielen modernen Liedern haben. Deshalb sage ich, da ist so viel Gemeinsamkeit und so viel Ähnlichkeit. Und der Pastor hat damals darüber gesprochen, ob du bereit bist, die Treber dieser Erde zu essen. Treber sind die Abfälle, die man hat aus den Trauben und Stängeln beim Weinmachen. Willst du die Treber dieser Erde essen oder willst du die Früchte genießen, die an diesen Trebern mal gehangen haben? Lass die Treber und genieße die Früchte. Und dann könnte man zum Beispiel auch noch vielleicht einen Gottesdienst unter Beteiligung mehrerer Generationen einmal vorbereiten und auch feiern. Und was am meisten Gemeinschaft untereinander auch schafft, ist gemeinsam etwas Praktisches tun. Helfen beim Umzug, vielleicht ergibt sich gemeinsam Arbeit hier, wenn der neue Bau kommt, gemeinsam etwas Praktisches tun. Wichtig ist, dass wir als Generation in der Gemeinde nicht nur nebeneinander herleben, sondern dass wir uns begegnen, dass wir voneinander erfahren und dass wir wissen um uns und uns gegenseitig achten und ehren als von Jesus erlöste Menschen. Und jetzt möchte ich die letzte Folie euch bitten. Lasst uns immer vor Augen haben, dass wir auf einem Weg sind und ein gemeinsames Ziel haben, die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen.